gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing, jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ja, die Euphorie ist groß an der Hafenstraße und rund um Rot-Weiß-Essen. Wir sprechen heute nochmal mit Christian über die Schottland-Reise. Der ist wieder zurück bei uns im Studio und schauen allgemein, wie die Vorbereitung bisher bei RWE läuft, welche Spieler überzeugen, welche vielleicht noch nicht so, wer könnte nächste Saison richtig durchstarten. Und Thema der Woche heute bei uns die Kaderplanung, die bei RWE tatsächlich am 14. Juli, wo wir aufzeichnen, schon recht weit fortgeschritten ist. Wir schauen trotzdem, wo sind Stärken, Schwächen des Kaders, wer muss vielleicht auf der Bank Platz nehmen, all das in dieser aktuellen Folge.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute mit zwei Christians im Studio. Zu meiner Linken Christian Brausch vom Reviersport. Schön, dass du heile aus Schottland wieder zurückgekommen bist. Wir sprechen gleich ein bisschen drüber, wie es war. Zu meiner Rechten länger nicht hier gewesen. Christian Wozniak, auch vom Reviersport.
Hallo.
Martin Herms lässt sich heute entschuldigen. Der ist gerade auf dem Weg nach, jetzt habe ich schon wieder, Wesendorf. wo das RWE-Trainingslager stattfindet. Da schon mal der Hinweis, Martin berichtet, watz.de, reviersport.de. Alles rund ums Trainingslager und nächste Woche werden wir ihn dann hier auch dazu befragen. Aber alles rund ums Trainingslager lest ihr dann online. Aber Martin fährt da heute hin, deswegen sitzt er nicht im Podcast. Aber wir haben auch ein breites Programm. Und ich würde sagen, weil ich es gerade schon angesprochen habe, Christian, erzähl doch noch mal kurz, wie war es in Schottland? Hat es Spaß gemacht? Nimm uns mal mit.
Ja, es waren wirklich wunderschöne Tage und ich denke mal, dass die RWE-Fans von der Reputation da auch einen sehr tollen Eindruck hinterlassen haben. So war das breite Fazit. Es gab selbst in der schottischen Presse viel Lob für das, was sie auf die Beine gestellt haben. Den Marsch, die Choreo, die Stimmung im Stadion, die man ja so in Schottland, auch wenn man immer denkt, das sind so die enthusiastischen Fans, aber das ist ja gar nicht mehr so. Das war auch jetzt wieder zu sehen. Da war ab und zu, wenn ein Tor gefallen ist, dann gab es mal Applaus, ein bisschen lauter und so weiter. Aber ansonsten hörte man ja nur die Essener. Und es war eine rundum gelungene Reise, muss man sagen. Also man hat gemerkt, wie viel den Fans dieses Event bedeutet hat. Das werden sie lange in ihrem Herzen tragen und lange mitnehmen. Es waren Verantwortliche da aus dem Aufsichtsrat, aus dem Vorstand. Die Mannschaft hat ein tolles Spiel abgeliefert. Das war wirklich sehr kurzweilig für ein Freundschaftsspiel. Und daher kann man da nur ein rundum positives Fazit ziehen. Und war am Dienstagabend war schon viel los. Und als dann am Mittwoch man sich getroffen hat am Grassmarket, um zu feiern zusammen, um den Marsch zu machen. Ganze Altstadt war in Rot und Weiß. Das waren schon schöne Bilder, schöne Videos, die da entstanden sind. Und dementsprechend, ja, hat man Eindruck hinterlassen, denke ich, auf internationalem Parkett.
Ja, Christian, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir beide haben das ja quasi von außen verfolgt. Klar, viel gesehen, auch bei Insta, Fotos, Videos. Ich glaube, da hat der Verein auch ganz gut Werbung gemacht für sich, ne?
Ich glaube, ein Wort umschreibt das alles am besten, Euphorie. Man spricht sehr oft vor einer Saison von Euphorie. Also euphorischer geht es kaum, glaube ich, was aktuell bei Rot-Weiß Essen passiert mit den 11.907 Dauerkarten. Das, was in Schottland passiert ist, mit den ganzen Transfers, mit nur einem Verlust von Julian Eitschberger als Leistungsträger. Angefangen hat das Ganze natürlich mit dem Kommen von Uwe Koschinat und der sensationellen Rückrunde. Und ja, die Euphorie hält einfach an quasi seit Januar 2025, beziehungsweise ja, hat irgendwann angefangen und es wird immer mehr. Dann noch zwischendurch dieses Pokallos gegen Borussia Dortmund, wo man wahrscheinlich auch 40.000, 50.000 Karten vielleicht verkaufen hätte können. Rot-Weiß Essen, aktuell läuft es einfach wie geschmiert.
Wir können gerne dann auch ein bisschen sportlich sprechen. Ich meine, die Vorbereitung läuft noch eine Weile. Jetzt ist erstmal Trainingslager und so. Ist jetzt so ein bisschen die Frühform, würde ich sagen. Wie präsentiert RWE sich da bisher jetzt gerade erst am Wochenende? Hat die WAZ ja auch live gestreamt, der Testspielsieg gegen Fortuna Köln. Auch deutlich und ein Ausrufezeichen. Eigentlich ein ganz guter Form, oder?
Definitiv, klar. Erstmal so kleine Aufbaugegner, wie man eben in so einer Testspielreihe startet mit dem VfB Bottrop, VfB Frohnhausen. Dann das Highlight in Schottland, wo er in der zweiten Halbzeit sehr stark war. Jetzt Fortuna Köln, das ist ein Aufstiegsaspirant in der Regionalliga. Also ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Und man hat ja an die Wand gespielt. Alle Stürmer haben, glaube ich, getroffen. Ne? Martinovic, Potocznik, Jansen. Für sowas sind auch solche Testspiele da. Dominik Martinovic kann man an dieser Stelle sicherlich erwähnen, muss man sogar erwähnen. In Schottland getroffen, wieder getroffen. Der Junge hat ein halbes Jahr kein Tor erzielt und jetzt, ja, wenn nicht in solchen Testspielen, wo dann? Natürlich kannst du im Training dir Selbstvertrauen holen, aber die nächste Stufe sind dann Testspieler und dann die Stufe Pflichtspieler. Und das macht er aktuell super. Und Dominik Martinovic ist so ein Typ, ja, der kommt super an, auch bei den Fans. Ne? Das habe ich, als ich den Stream verfolgt habe, gemerkt. Dominik Martinovic, schalalala, dieser Song. Also er hat das Potenzial zum Publikumsliebling, aber da muss er jetzt auch noch in den Pflichtspielen treffen.
Ja, der Kollege Herms hat ihn, glaube ich, als den bisherigen Gewinner der Vorbereitung betitelt, weil man, also es war ja wirklich das Einzige, was ihm bisher gefehlt hat, waren die Tore. Also dem Einsatz hat man ihm, glaube ich, nie abgesprochen und die Motivation. Es waren die Tore und jetzt trifft er. Christian, glaubst du, das kann er dann auch umsetzen, eben so wie du es gerade gesagt hast, Wotzi, dann auch, wenn es um die Pflichtspiele geht?
Das muss er dann beweisen, aber es war wirklich schon erstaunlich, dass, auch wenn es das erste Testspiel war gegen Bottrop, wo er dann zum ersten Mal getroffen hat, wie gefühlt eine Last von ihm gefallen ist, weil er hat ein paar vorbereitet in der Rückrunde, seinen Einsatz konnte man ihm nie vorwerfen, mangelnden Einsatz, und jetzt sind es, glaube ich, 6 Tore schon, 2 in Schottland, 2 gegen Fortuna Köln, 2 gegen Bottrop, und er ist definitiv einer der Gewinner der Vorbereitung bisher, zumal ein Platz zum Saisonstart frei sein wird, da Lukas Brumme ausfällt. Und wenn es wirklich im 4-2-3-1 ist, kann er natürlich links offensiv diese Position auch besetzen, könnte auch Safi Obus diese Außen bilden. Aber er ist deutlich näher rangerückt an die erste Elf, theoretisch auch ganz vorne drin, je nachdem, wie sich Jansen und Potocznik jetzt in den kommenden Wochen schon entwickeln. Aber den Rückstand, den man ihm zugesagt hat vor der Vorbereitung, den hat er schon wettgemacht. Ne? Und dementsprechend, ja, ist für den Trainer immer super, dass die Leute noch dichter zusammengerückt sind, was das Niveau angeht, um dann die Qual der Wahl zu haben.
Martinovic sieht ja auch, was passiert an der Mannschaft im Kader. Obus, Safi, Potocznik, Jansen, die offensiven zentralen Spieler, Aslan, Müsel, da ist ja ein Überbedarf und er muss liefern. Liefern im Sinne von, haben wir jetzt dreimal angesprochen, er hat geliefert, er macht seine Meter, Kilometer, aber er ist Stürmer und er muss Tore schießen.
Und das ist ja vielleicht so der Vorteil, den er hat, dann seine Art und Weise, wie er spielt, welche Meter er macht, wie er defensiv mitdenkt. Und Martin hat es in seiner Analyse oder was einmal geschrieben, das, was Potocznik eventuell noch fehlt, ist die Arbeit gegen den Ball, das Defensivverhalten, wo er wenige Balleroberungen hat. Und das gehört halt zum System Koschnert auch dazu. Und da wird man sehen, wie schnell er sich daran gewöhnen kann. Und das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil von ihm, dass er da Meter macht ohne Ende.
Gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club. Und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing, jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.
Jetzt ist der Name Potocznik schon ein paar Mal gefallen. Wir haben, beziehungsweise ihr habt in Schottland, ja, da war der Transfer noch nicht durch, über ihn gesprochen. Jetzt ist er verpflichtet. Die Schwächen hast du gerade angesprochen, aber was sind seine Stärken? Was kann der RWE bringen? Wie kann der RWE voranbringen?
Vor allen Dingen mit seinem Abschluss. Ne? Er ist technisch versiert, er ist auch kopfballstark, in der Regionalliga gefühlt etwas unterfordert gewesen, hat regelmäßig getroffen für die Zweitvertretung vom FC, wobei man in der letzten Saison auch in Köln eigentlich gedacht hat, dass er den Durchbruch schafft, denn Köln hatte deutliche Sturmprobleme, hatte viele Spieler, die da keine erste Wahl waren oder gar nicht zum Kader gehörten. Da hat er das dann nicht so geschafft, vielleicht doch der Druck zu groß durch die Transfersperre, an der er beteiligt war, wo er selber gesperrt war, und daher erwarte ich mir sehr viel von ihm, denn er wurde von verschiedensten Seiten in den letzten Jahren immer so gelobt oder als so großes Talent angepriesen. Das können ja nicht alles Blinde gewesen sein und da muss ja irgendwas dran sein. Und wenn er jetzt auch selber erkannt hat, den Wechsel vollziehen zu müssen, um mal eine andere Stadt zu erleben, um mal aus diesem Umfeld rauszukommen, dann muss er eigentlich in der dritten Liga jetzt durchstarten, wenn es ansatzweise das Talent hat, was ihm nachgesagt wird. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie er sich präsentieren wird.
Jetzt haben wir Potocnik und Martinovic angesprochen. Fällt euch noch ein Spieler ein, wo ihr sagt, vielleicht auch von dem, was ihr gesehen habt bisher, der überzeugt schon, vielleicht auch von den Neuzugängen, die auch die RWE-Fans jetzt selber noch nicht so gut kennen? Oder anders gefragt, gab es da bisher Enttäuschung, klingt jetzt so dramatisch, aber jemand, wo man sagt, ah, da muss noch ein bisschen mehr kommen.
Also speziell in Schottland war es natürlich sehr auffällig, dass die erste und die zweite Halbzeit sehr unterschiedlich war gegen Hibernian. Und Hibernian hat auch sehr spät gewechselt, so dass man doch schon einigermaßen vergleichen konnte, erste und zweite Mannschaft von RWE oder erste Halbzeit, zweite Halbzeit, wie sie gegen die Mannschaft zurechtkam. In der ersten Halbzeit gab es besonders auf der linken Seite große Probleme mit Celebi hinten und Brumme davor. Wobei Koshin hat natürlich auch die Schotten gelobt hat dafür, dass sie da wirklich so aggressiv waren und ihr Spiel wirklich gut durchgezogen haben. Nach der Pause hat er dann ein bisschen korrigiert oder hat intern das auch nochmal angesprochen, was man besser machen kann. Und nach dem Wechsel hat es deutlich besser geklappt. Und da war so diese Mischung, die er so hervorgehoben hat. Innenverteidigung, Schulz und Schulte-Kellinghaus, davor die Doppel-6 mit Zweikowski und Giasula, wo beide ihr Lob bekommen haben. Die Erfahrenen, die Jungen geleitet haben, die Jungen, die sich super gezeigt haben. Boubary auf der linken Seite, für mich ein richtig gutes Spiel nach der Pause gemacht, auch direkt das 2-1 vorbereitet. Und dementsprechend haben die Youngster da auch ihr Lob bekommen. Und man hat deutlich gesehen, auch wenn es jetzt nur ein Testspiel war, aber dass sie deutlich näher rangekommen sind, ne? Dass dieser Abstand zu den Etablierten verkleinert worden ist. Und genau wie bei Martinovic im Sturm hat man damit Alternativen, nicht nur für die U23-Regel, die den Kader in der Breite deutlich stärker machen und das Ganze ausgeglichener gestalten. So wie Koschner dann auch gesagt hat, kein Etablierter darf sich sicher sein, denn dahinter lauern junge Hunde. Er hat, genau, die auch, wie er sagte, richtig viel Herzblut mitbringen. Und junge Wilde, wollte ich sagen. Und junge Wilde, die richtig viel Herzblut mitbringen und den Etablierten Druck machen. So wie er auch schon in der letzten Saison gefordert hat, zum Beispiel mit Zweikowski, wo er gesagt hat, der muss Giasula jetzt Druck machen. Und in der Summe passt das tatsächlich so in der Vorbereitung, dass man merkt, der ganze Kader rückt von der Dichte her ein bisschen näher zusammen noch.
Ja, nichtsdestotrotz gibt's, glaube ich, schon, kann man sagen, so, ja, Verlierer ist immer so ein großes Wort und ein böses will man gar nicht so benutzen. Aber so ein Nils Kaiser gerät ein bisschen in Vergessenheit, finde ich. Das wäre vielleicht noch ein Kandidat, der vielleicht eventuell nochmal abgegeben werden könnte. Für ihn wird es, glaube ich, sehr schwierig. Nils Kaiser ist jemand, der sowohl auf der 6 agieren kann, auch als Rechtsverteidiger.
Da hat es auch gut gemacht in Schottland in der zweiten Halbzeit.
Ja, aber trotzdem, glaube ich, die zweite Halbzeit war der sogar, glaube ich, einer der Aktivposten. Ja. Nichtsdestotrotz hat man jetzt mit Janik Hofmann, da habe ich mich ähnlich wie bei Potocnik über den Transfer so gewundert, den hatte man jetzt nicht so auf der Rechnung, aber ja, der macht das gut und Hofmann ist so ein ähnlicher Spieler, der mehrere Positionen bekleiden kann. Und dann hat man noch Zweikowski, der auch die Position auf der Sechser, ja, die Sechser-Position ausübt wie Kaiser. Bei Nils Kaiser bin ich mir da noch so ein bisschen unsicher, ob er dann wirklich zum Kader von Rot-Weiß Essen am 1. September, wenn das Transferfenster schließt, gehören wird. Ansonsten Michael Schulz. Habe mich mit Martin unterhalten, der natürlich jedes Spiel sieht. Und da sind wir uns einig, er wird es schwer haben, ein Startelf-Kandidat zu sein. Wenn
ja,
sie
das hatte
zwei
sich so gegen
IV
Ende
spielen.
Der Saison
genau,
schon ein,
schon
zweimal so ein bisschen angedeutet.
Genau,
ja.
Und da sind Kraulich, Rios Alonso einfach vorne. Klar, bei Dreierkette ist was anderes, aber mit zwei IVs glaube ich, dass Michael Schulz da der Leidtragende sein wird, der aktuell noch als Kapitän. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch eine Änderung geben wird, vielleicht im Trainingslager, ob Uwe Koschner da eine Idee hat. Er könnte sich auf der Bank wiederfinden.
Aber das ist ja das Ziel, wenn du
genau, das sind Luxusprobleme.
Wenn du einen Kader hast, der um den Aufstieg mitspielen will oder soll, dann brauchst du diese Alternativen. Da musst du auch mal eine Qualität wie Schulz, wie Giasula oder Bazzoli, Martinovic von der Bank bringen können, um auf Verletzungen zu reagieren, um auf Formschwächen zu reagieren, um im Spiel zu reagieren, vielleicht sogar das System zu verändern. Und diese Möglichkeit hat RWE sich jetzt erarbeitet.
Und das an dieser Stelle muss man einfach, dieses Lob haben sich die sportlich Verantwortlichen einfach verdient. Christian Flüttmann, Markus Stegmann, die haben diesen Kader zusammengehalten. Und wie Christian gerade aufgezählt hat, Leute wie Martinovic, Schulz können sich auf der Bank wiederfinden. Und Rot-Weiß Essen hat jetzt 15, 16 Spieler, die Stammspieler sein können und um die Plätze kämpfen. Heute vor einem Jahr, da konnte man jetzt sagen, ja, das sind die ersten elf. Und dann hast du schon, ja, ganz klar 12, 13, die schaffen es nicht in die erste Elf. Und jetzt hat Rot-Weiß Essen einfach...
Ja, du hast jetzt die sportlich Verantwortlichen gelobt. Man muss natürlich auch den Rest loben, der diese Rahmenbedingungen aktuell geschaffen hat. Ne? Der Etat wurde nochmal erhöht um 10%. Und in Summe hat der Verein in einem Jahr irgendwie so die Kurve gekriegt, dass man mittlerweile davon reden kann, dass die Mannschaft oben mitspielen muss. Und ich denke nicht, dass jetzt alle das als großen Druck begreifen. Eher hat man sich eine Chance erarbeitet, um eine Voraussetzung zu schaffen, die es jetzt ermöglicht, wirklich oben anzugreifen. Und das heißt nicht, dass man aufsteigt. Das geht in der dritten Liga nicht so einfach sagen, so jetzt per Knopfdruck. Da sind auch noch Vereine wie Rostock, Saarbrücken, München,
die
noch mehr Geld haben oder die noch höhere Marktwerte haben bei der Mannschaft. Aber man hat sich die Chance erarbeitet, oben angreifen zu können, wenn die Rädchen so ineinander greifen. Und das ist natürlich eine ganz andere Basis, als die man vor einem Jahr hatte, als man viel aus der Regionalliga geholt hat, als man nicht so ins obere Regal greifen konnte. Und daher, wir haben viel kritisiert im letzten Jahr, auch teilweise meiner Meinung nach auch berechtigt, besonders im ersten halben Jahr, wo vieles nicht so lief.
Man war auf
und jetzt muss man genauso auch erstmal diese Konstellation würdigen, die man geschaffen hat vor der Saison. Das heißt nicht, dass alles passt. Es kann auch trotzdem einen Fehlstart geben, das ist alles möglich. Aber die Voraussetzungen sind da, um eine gute Saison zu spielen. Die Euphorie sowieso, du hast schon gesagt, alle Dauerkarten sind weg. Die Fans sind aus dem Häuschen, die Mannschaft hat Kredit. Und daher kann, wie Jan Schlappen uns auch sagte, da schon einiges passieren. Und geträumt wird sowieso bei den Fans.
Ex-RWE-Boss Markus Ulich hat immer gesagt, wir wollen die Wahrscheinlichkeiten erhöhen. Ja. Das war so sein Lieblingssatz mit einer der. Und Rot-Weiß Essen hat die Wahrscheinlichkeiten sehr erhöht, um eine erfolgreiche Saison zu spielen.
Ja, und ihr habt ja beim Reviersport auch eine Trainerumfrage gemacht. Und auch da könnt ihr gerne mal das Ergebnis teilen.
Wir können die ja in die Shownotes packen.
Ja, sehr gerne.
Den Link dorthin. Und ist das, was man so erwarten konnte. Ne? Also die vier, die zumeist genannt werden, sind Saarbrücken, Hansa Rostock, 1860 und RWE. Und danach kommt gefühlt nicht mehr ganz so viel. Ingolstadt muss man mal abwarten, was die nach den ganzen Abgängen noch machen. Die Absteiger Regensburg und Ulm sind so ein bisschen Wundertüte, was da gehen kann. Aber die vier genannten werden als die Favoriten angesehen. Und RWE ist im Kreis dabei.
Genau, wir haben 18 Antworten bekommen. Nur Sabrina Wittmann und Daniel Brinkmann, Trainerin von Ingolstadt und Trainer des FC Hansa Rostock, haben uns nicht geantwortet. Und 11 von 18 nennen Rot-Weiß Essen als Mitfavorit.
Gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.
Glaubt ihr das? Also wir haben jetzt ganz viel über diese Euphorie gesprochen. Christian, du hast es jetzt gerade irgendwie noch in Schottland mit den Fans erlebt, die ja alle irgendwie auch in Euphorie baden. Glaubt ihr, da wächst schnell auch ein bisschen so eine Erwartungshaltung, eben weil man sieht, okay, der Kader wurde gestärkt, die Mannschaft ist eigentlich im Kern zusammengeblieben, wurde halt hier und da punktuell nochmal verstärkt. Dass man sagt, ja okay, wenn jetzt die ersten zwei Spiele verloren gehen, wäre jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber falls, dass dann direkt wieder...
Also sagen wir so, es wird keine Trainer-Rausrufe geben,
wenn
die ersten beiden Spiele verloren werden. Und ich glaube, dass die meisten, oder mit denen wir gesprochen haben, das auch ganz gut einschätzen können. Mhm. Ne? Dass auf der einen Seite die Hoffnung da ist, dass es richtig gut läuft, dass man vielleicht bis zum Ende oben mitspielen kann.
Und dass es vielleicht auch in der Mannschaft steckt. Ne?
Genau, aber dass es halt keine Garantie dafür gibt. Ne? Also du kannst jetzt nicht auf Knopfdruck sagen, zack, wir müssen hoch. Und ich glaube, dass die meisten das auch einschätzen können, dass man in dieser Liga auch natürlich ein bisschen Glück braucht, ohne das geht's nicht, und dass man nicht so viele Ausfälle haben darf und dass jetzt so ein, zwei andere Komponenten mitspielen, auf die man achten muss, zum Beispiel, dass eben das Koschin hat auch die nicht sofort in der Startelf stehen. Torben Müsel hat man vorhin noch vergessen, der auch einer der Kandidaten ist, die vielleicht dann erstmal von der Bank kommen, dass man da jetzt ein bisschen anders mit der Gruppe noch umgehen muss, denn es wird die ein oder andere Unzufriedenheit geben. Aber ansonsten, so wie ich das jetzt in Schottland mitbekommen habe, auch können die meisten das so schon einigermaßen einschätzen, dass auch wenn es vielleicht am Anfang nicht perfekt laufen sollte, mit einem schwierigen Start, den man hat, dass nicht sofort Unruhe aufkommen sollte.
Mannschaft und Trainer, der gesamte Verein hat sich einfach im letzten Halbjahr auch so einen Bonus erarbeitet. Uwe Koschinat ist sowieso gefühlt jetzt, ja, ist schon ein Held an der Hafenstraße. Ich kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie viele Spieler der Mann verlieren müsste, dass das Koschinat raus ja. vergeben könnte. Ja, und einfach, ich glaube.
Ja, sagen wir so, wenn es 4-5 werden, dann greifen auch in Essen die Mechanismen. Ne? Also, aber davon ja. ist jetzt eigentlich nicht auszugehen, ne? Also, ja. ist nicht hundertprozentig auszuschließen, aber davon sollte man jetzt nicht ausgehen. Ja. Dafür wirkt die Truppe echt zu homogen. Ja. Und jetzt in Schottland zum Beispiel, als in den ersten 20 Minuten nicht lief, dann sah man von oben richtig, wie Ahmed Aslan sich so aufgeregt hat, dass die langen Bälle nicht ankamen, dann ständig im Abseits und das alles im Offensivspiel nicht so funktionierte und es war ein Testspiel.
Ja, die sind schon im Wettkampfmodus.
Deshalb, der war da so quasi schon im Wettkampfmodus. Ja. Und wenn man da schon sieht, wie ihn das stört und wie auch Moustier manchmal sagt, das kann doch hier nicht wahr sein, so als Typ, der einfach vorangeht, der das Publikum mitnehmen will, da hat man schon gemerkt, auch in so einem Spiel fuchst sie das. Wenn's nicht klappt. Und da fehlt mir aktuell die Fantasie, wie die den Start komplett in den Sand setzen sollten, wenn die wirklich mit der ersten Elf spielen können oder wenn sich nicht so viel tut bis zum Start mit Verletzung.
Diese ja. Mannschaft ist jetzt auch so zusammengewachsen. Du sprichst Moustier an, Rios Alonso, die haben alle ihre Verträge verlängert. Die ja. wollen mit Rot-Weiß Essen, mit diesem geilen Verein was erreichen. Und ja, was erreichen ist einfach dieser Aufstieg. Ne? Christian hat es gerade super beschrieben. Du kannst diesen nicht planen. Allen voran nicht in dieser dritten Liga, in der gefühlt die Hälfte Aufstiegsambitionen hat, Hälfte der Mannschaften. Aber Rot-Weiß Essen hat wirklich hat eine Riesenchance mit diesem Kader, mit dieser zusammengewachsenen Mannschaft, mit der Euphorie. Also alles ist vorbereitet, angerichtet. Ob es dann gelingt, werden wir schauen. Aber diese Mannschaft, ich bin mir sicher, dass die auf jeden Fall nicht enttäuschen wird. Ob es wirklich für die ersten drei Plätze reicht, ist immer so eine Sache. Aber einstellig definitiv, dafür ist die Mannschaft zu stark, zu homogen. Und RWE wird da nichts, ich weiß nicht, was passieren müsste, dass RWE irgendwie in Abstiegsgefahr gerät oder so.
Und sie wird eingespielt in die Saison gehen, weil der Kader steht zu großen Teilen.
Das kann das wäre jetzt meine nächste Frage. Ich gucke auf aufs Datum. 14. Juli. Eigentlich steht die Mannschaft, oder? Obwohl noch so viel Zeit wäre, sich zu verstärken. Und ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass nicht noch was passiert. Man weiß nie.
Sagen wir so, die Verantwortlichen werden ja den Standardsatz sagen, wir halten Augen und Ohren offen, um vorbereitet zu sein. Bis zum 1. September geht's. Es gibt nur zwei, drei Möglichkeiten, warum noch was passieren sollte. Es verletzt sich irgendjemand schwer. Im Sturm können Potocnik oder Jansen in den Testspielen noch nicht so nachhaltig zeigen, dass sie erste Garde sind, sondern dass man vielleicht überlegt, dann noch was zu machen. Oder der Saisonstart geht in die Buchse und man will noch irgendwas machen. Ansonsten wird jetzt erstmal nichts passieren. Ich habe erst gedacht, ein Innenverteidiger vielleicht noch, aber scheint man ja auch Abstand genommen von zu haben, weil Bazzoli das auch kann. Und daher kann man sich jetzt perfekt mit einem fast kompletten Kader vorbereiten, wo nur Berisha und Kaparosch noch gehen können, die keine Rolle mehr spielen. Und war halt auch anders in den letzten Jahren. Ne? Da war bis zum letzten Tag noch Bewegung drin und Koschinat hat die perfekte Ausgangslage jetzt mit dem ganzen Kader zu arbeiten.
Trainingslagerstart, Mannschaft steht, das ist immer so.
Ja, eigentlich Wunsch eine Traumvorstellung.
Und Uwe Koschinats Traum ist in der Sache in Erfüllung gegangen und jetzt kann er mit den Jungs super arbeiten in Niedersachsen.
Ja, du hast Christian gerade kurz Kaparosch und Berisha angesprochen. Eigentlich erwartbare Entscheidung, oder?
Berisha sowieso, das war einfach ein Fehleinkauf, das wird auch Markus Stegmann wissen, manchmal ist so. Dafür hat er auch viele super Jungs nach Essen geholt, die sich als tolle Spieler erwiesen haben. Und das passt einfach nicht. Ich glaube, da geht es auch Richtung Regionalliga. Mehr ist da aktuell für Dier und Berisha nicht drin. Und und Jimmy Kaparos hat sich ein Eigentor geschossen, ein bisschen frech war zu Uwe Koschinat. Das lässt sich Uwe Koschinat nicht gefallen. Zudem stimmt er die Leistung nicht. Deshalb und man hat auch im zentralen defensiven Mittelfeld dann jetzt einen Überbedarf. Kaiser, wie angesprochen, Zweikowski, Bazzoli, Jasula, ist Kaparos Nummer 5 oder 6 und da werden sich die Wege auch trennen.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Es gab jetzt so ein paar wilde Wechselgerüchte rund um Lukas Brumme. Vielleicht könnt ihr das noch einmal kurz einordnen, beziehungsweise es gab ja jetzt eigentlich schon so grob die Info, dass da nichts dran ist, aber vielleicht könnt ihr noch mal kurz sagen, warum ist das zustande gekommen? Wie ist da der Stand?
Das ist das, was Christian gerade angesprochen hat. Perfekt. Rot-Weiß Essen hat jetzt muss andere Probleme lösen. Das heißt, viele Spieler werden unzufrieden sein, weil die nicht zur Startelf gehören. Trotzdem muss man schauen, dass jeder bei Laune bleibt. Und Rot-Weiß Essen muss dann eben angesprochen auf Brumme mit solchen Gerüchten jetzt leben. Die Mannschaft steht, die Jungs haben Verträge bis 26. Transferfenster ist aber noch 6 Wochen offen. Die Jungs haben letztes Halbjahr, wie schon angesprochen, mehrfach abgeliefert, sind auch bei anderen Vereinen auf dem Zettel. Wenn da wiederum jemand den Verein verlässt, einen Zweitligisten, dann ist irgendwo auf der Liste vielleicht ein Spieler von Rot-Weiß Essen ein Kandidat. Bei Lukas Brumme, so blöd es klingt, ja, eigentlich gut, dass er sich leicht verletzt hat und jetzt 3-4 Wochen ausfällt für Rot-Weiß Essen, weil sonst könnte es vielleicht ein bisschen Richtung Bielefeld und Hertha könnten die Gespräche dann intensiviert werden, weil da ist definitiv was dran oder vielleicht jetzt gewesen, weil sich Lukas Brumme verletzt hat. Aber ja, klar wird man jetzt auch Abstand nehmen, sowohl von Bielefelder Seite als auch von der Berliner Seite, weil man jetzt natürlich keinen Mann verpflichten will, der einige Wochen ausfällt, ne?
Ja.
Aber nochmal, Rot-Weiß Essen ist jetzt in dieser Position, der Kader steht, haben super Spieler in ihren Reihen, interessante Jungs, kann man fast jeden aufzählen und könnte es immer wieder Gerüchte geben. Und manchmal ist es ja so, dass es um den 20. August dann bis zum 1. September, da passieren ja wirklich die verrücktesten Dinge, ne?
Aber dann hat natürlich RWE das Heft des Handels in der Hand. Dann gibt es keine Klausel mehr, die irgendwie greift, weil so spät im August, so wahnsinnig kann man ja gar nicht sein, so eine Klausel einzubauen. Genau. Und dementsprechend, ja, müsste dann schon wirklich was so komplett Unmoralisches daherkommen, dass man da noch einen Spieler abgibt. Zumal weder ein Brumme noch ein Golz ja wirklich irgendwie irgendwann artikuliert haben, dass sie weg wollen, sondern dann hätten sie jetzt nicht verlängert, sondern dann müsste für Spieler und Verein ein Angebot daherkommen, wo man jetzt gar nicht mit rechnet und ist für mich quasi ausgeschlossen. Also ich glaube, dass RWE da keine Abgänge mehr befürchten muss und hoffe für den Club, dass das dann auch dementsprechend so sich bewahrheitet.
Ja, sollten bis Ende des Transferfensters noch Gerüchte aufkommen, kommentieren wir sie natürlich hier. Ihr arbeitet das Ganze sowieso jeden Tag auf bei reviersport.de und Martin auch bei watz.de. Verfolgt da gerne alles, was im Trainingslager passiert. Da steht ja auch noch ein Testspiel gegen Magdeburg an und auch sonst noch ein paar Termine in der Vorbereitung. Wir bleiben dann natürlich am Ball. Montag treffen wir uns dann wie gewohnt wieder hier im Studio. Seid da gerne mit dabei. Abonniert uns bei YouTube, wenn ihr uns per Video schaut oder wenn ihr uns nur hört. Dann folgt gerne auch auf eurer liebsten Podcast-Plattform, damit ihr keine Folge verpasst. Danke euch beiden.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.
Gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.